Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
September 1939 bis Mai 1945. Diese Eckdaten sind in der deutschen Erinnerung fest eingemeißelt. 39 bis Mai 45. Das ist die Dauer des Zweiten Weltkriegs. Allerdings, das gilt nur für Europa. In Asien dauerte der Krieg länger und endete faktisch im August 1945 mit den Atombombenabwürfen auf japanische Städte. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann schildert die letzten Kriegsmonate aus japanischer Perspektive.
Im März 1945 warnt ein Radiosprecher die Bevölkerung vor dem Luftangriff auf Tokio. Hier die Aufnahme aus einem Privatarchiv. Die Amerikaner bombardieren die Stadt viele Male. Bei dem größten Angriff sterben 100.000 Menschen, mehr als 1 Million werden verletzt. Periskopfilm veröffentlicht später die Dokumentation Target Tokyo, also Ziel Tokio, kommentiert vom früheren US-Präsidenten Ronald Reagan.
This was the final lap of the long mission.
Die Angriffe auf Tokio als Antwort auf Pearl Harbor.
Die Schlacht um Japan hat begonnen. Volldampf voraus.
Shizuko Nishio hat am 10. März Geburtstag. 1945 wird sie 6 Jahre alt und erlebt den Angriff in einem Bunker mitten in Tokio mit knapp 70 anderen Müttern und Kindern.
Ich erinnere mich immer noch an die Stimmen junger Mütter und ihrer Kinder, die von draußen gegen die eiserne Bunkertür geschlagen und gerufen haben, bitte lassen Sie uns auch rein. Aber keiner wollte während der Angriffe die Tür aufmachen. Als wir dann am nächsten Morgen nach draußen getreten sind, lagen viele Tote vor der Tür. Das waren die, die wir nicht reingelassen haben.
Ein Trauma für das Mädchen, das sie jahrelang verfolgen wird. Vor 20 Jahren erst hat sie erstmals öffentlich über ihre Erlebnisse gesprochen. Heute berichtet sie Schulkindern im Luftangriffsmuseum von Tokio darüber. Hiroto Hishima arbeitet dort und zeigt auf einer Karte, warum es so viele Opfer gab.
Imperial Palace. Tokyo Station.
Königspalast, der Hauptbahnhof und vieles mehr. Die Brandbomben fallen mitten ins dicht besiedelte Herz der Stadt und setzen die Holzhäuser in Flammen.
Aber es lag auch daran, dass der Bevölkerung per Gesetz die Flucht verboten war. Die Menschen mussten stattdessen die Flammen löschen.
April 1945. Auf der Pazifikinsel Okinawa kommt es zu einem Gemetzel zwischen Japanern und US-Amerikanern. Historiker Sven Sala von der Sophia-Universität in Tokio.
Okinawa war der einzige Teil des japanischen Mutterlandes, in dem eine Landschlacht ausgefochten wurde. Das heißt, man ließ die Amerikaner dort landen. Während dieser Kämpfe fanden über 100.000 Zivilisten in Okinawa den Tod. Und deshalb denkt man in Okinawa heute eben so, dass die Insel geopfert wurde, inklusive der Bevölkerung, der Zivilbevölkerung der Insel. Denn eine solche Landschlacht nahm man später auf den japanischen Hauptinseln nicht in Kauf.
Japan versucht, die Kapitulation hinauszuzögern, doch die Amerikaner sind stärker. Insgesamt sterben bei der Schlacht um Okinawa innerhalb nur eines Monats mehr als 200.000 Menschen. Trotz der hohen Verluste, Japan gibt noch immer nicht auf. Auf der Potsdamer Konferenz Ende Juli 1945 lehnt der Kaiser eine Kapitulation ab. Die USA beschließen, jetzt muss die Bombe zum Einsatz kommen, sagt der deutsch-japanische Historiker Takuma Melba.
Da gab es eben Hochrechnungen anhand der Schlacht von Okinawa und da haben die amerikanischen Militärexperten gesagt, also hoppla, wenn das nur vergleichsweise so läuft wie auf Okinawa, dann haben wir mit bis zu 250.000 toten amerikanischen Soldaten zu rechnen.
Und das müsste man dann erstmal den Menschen im eigenen Land erklären. Die Japaner, sagt Historiker Sven Sala, hätten das Unglück sehenden Auges in Kauf genommen.
Man wusste, dass die Atombombe gebaut wurde und man wusste, dass die USA auch zum Einsatz der Atombombe irgendwann bereit sein wird.
Dann, am Morgen des 6. August, passiert das Unvorstellbare.
Die US-Army warf die erste Atombombe über Hiroshima ab. Und das leitete das Ende des Zweiten Weltkriegs ein, endgültig, auch in Asien. Den Beginn des Zweiten Weltkriegs, den wollen wir uns jetzt aus chinesischer Perspektive anschauen. Denn in Chinas Erinnerung lauten die Eckdaten 1931 bis 1945. Genau, 1931. Steffen Wurzel über China im Zweiten Weltkrieg.
In der Stadt Hailar, ganz im Norden von China, gibt es ein imposantes Weltkriegsmuseum. Es liegt am Stadtrand auf einer Anhöhe. Vor dem Eingang stehen mehrere alte sowjetische Panzer. Aus Lautsprechern tönen Kriegslieder aus den 1940er Jahren. Im Foyer des Museums steht eine Steinskulptur, die ein riesiges aufgeschlagenes Buch darstellt. Auf den beiden Buchseiten steht in roten Ziffern 1931 bis 1945 und die aus zwei chinesischen Schriftzeichen bestehende Aufforderung Wu Wang, vergesse niemals. Hinter dem Buch hängt die rote Flagge der Kommunistischen Partei Chinas, eingerahmt durch zwei Zitate von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Eine Museumsführerin in grüner Militäruniform führt eine Besuchergruppe durch das Gebäude.
Wir haben in dieser Ausstellung unter anderem Bombensplitter des Zwischenfalls vom 18. September und Überreste von Schienen der südmandschurischen Eisenbahn.
Der 18. September-Zwischenfall und die südmandschurische Eisenbahn, das sind zwei Schlüsselbegriffe, zwei Schlagworte, die in China für den Beginn des Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieges stehen und damit auch für den Beginn des Zweiten Weltkriegs in Asien.
Der Zwischenfall vom 18. September 1931 war ein inszenierter Anschlag auf die Eisenbahn im damaligen Landesteil Mandschurei. Das japanische Militär steckte dahinter, beschuldigte aber chinesische Soldaten. Japan nutzte diesen vermeintlichen Anschlag dann als Vorwand, um chinesische Truppen im Norden Chinas anzugreifen.
Das japanische Kaiserreich errichtete nach dem inszenierten Angriff auf die Eisenbahnstrecke einen Marionettenstaat namens Manjoguo. De facto wurde dieser Staat kontrolliert von Japan. Der 18. September 1931, der Tag des Angriffs, wird in China als Anlass gesehen zur Gründung dieses japanischen Vasallenstaates. Und das Datum gilt deswegen auch als Beginn des militärischen Einmarsches Japans in China und damit als Beginn des Zweiten Weltkriegs in Asien. Nach offizieller Lesart der chinesischen Staats- und Parteiführung forderte der Zweite Weltkrieg in China rund 35 Millionen Opfer, eingerechnet Tote und Verletzte, Soldaten wie Zivilisten. Detailliertere Zahlen werden in China üblicherweise nicht genannt. Nach insgesamt 14 Kriegsjahren wurden die japanischen Besatzer erst kurz vor Kriegsende aus China vertrieben, die letzten im August und September 1945. Letztlich entscheidend für Japans Niederlage waren der US-Atombombenabwurf über dem japanischen Hiroshima am 6. August und der sehr späte Kriegseintritt der UdSSR zwei Tage später, erklärt der Shanghaier Historiker Ma Jun.
Vereinfacht gesagt, der Grund dafür, dass China den Krieg auf Seite der Gewinner beendet hat, war, abgesehen von der mutig kämpfenden Bevölkerung, China stand während des gesamten Weltkriegs an der Seite der beiden mächtigsten Staaten. Das waren die USA und die Sowjetunion.
Als entscheidendes Ereignis während des Zweiten Weltkrieges gilt in der öffentlichen Wahrnehmung in China das Massaker von Nanjing. Ab Dezember 1937 ermordeten die japanischen Besatzer in der ostchinesischen Stadt zwischen 200.000 und 300.000 Menschen. Tausende Frauen und Mädchen wurden vergewaltigt. Diese Kriegsverbrechen der Japaner lasten noch heute schwer auf den Beziehungen zwischen den beiden früheren Kriegsgegnern China und Japan. Auch 75 Jahre nach Kriegsende haben beide Staaten ihre Beziehungen nicht wirklich normalisiert. Vieles wurde bis heute nicht aufgearbeitet. Im Gegenteil, in Alltags-Fernsehdramen und historischen Seifenopern wird häufig immer noch das stereotypische Bild vom blutrünstigen japanischen Krieger gezeichnet. Zur besten Sendezeit im staatlichen chinesischen Fernsehen. Dass die Kriegsgräuel in den Jahrzehnten nach 1945 und bis heute nicht richtig aufgearbeitet wurden, das sei einer der entscheidenden Unterschiede zu Europa, betont der Shanghaier Historiker Ma Jun. Von einer Aussöhnung, wie etwa zwischen Frankreich und Deutschland geschehen, könne in Asien keine Rede sein.
Etwas Ähnliches, eine Versöhnung zwischen China und Japan, wird es hier nur geben, wenn beide Staaten ihre politischen und sozialgesellschaftlichen Unterschiede überwinden. In dieser Hinsicht muss noch ein weiter Weg zurückgelegt werden.
Chinas kommunistische Staats- und Parteiführung hat offenkundig auch andere Prioritäten. Was etwa Kindern im Schulunterricht vermittelt wird und was in aktuellen Geschichtsbüchern steht, setze ganz andere Schwerpunkte, erklärt Ma Jun.
Es geht darum, Chinas Verdienste während des Krieges als bedeutender darzustellen als bisher. Ob das aus wissenschaftlicher Sicht Sinn ergibt oder ein politisches Motiv ist, darüber lässt sich streiten.
Die heutige kommunistisch regierte Volksrepublik China wurde erst 4 Jahre nach Kriegsende gegründet. Während des Zweiten Weltkrieges gab es noch die Republik China unter den sogenannten Kuomintang. Gleichzeitig tobte aber bereits der chinesische Bürgerkrieg. Die Kuomintang kämpften gegen die aufstrebenden Kommunisten mit Mao Zedong an der Spitze. Der konnte sich schließlich aber durchsetzen gegen die Kuomintang und im Herbst 1949 rief Mao Zedong die heutige Volksrepublik China aus.
Heute wird in Chinas Geschichtsschreibung zunehmend die Rolle der kommunistischen Partei während des Weltkriegs betont. Denn während die regulären Truppen der Republik China, die Kuomintang, alles versuchten, um Kämpfen mit den Japanern aus dem Weg zu gehen, leisteten die kommunistischen Kämpfer jederzeit vollen Widerstand gegen das japanische Militär.
Der bevorstehende 75. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs auch in Asien spielt in China keine besonders große Rolle. Was Gedenk- und Jahrestage angeht, richtet sich der Blick der Staats- und Parteiführung vor allem nach innen.